Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, es gibt, und darauf weist Bernd Raffelhüschen, einer der profilierten deutschen Ökonomen, heute, glaube ich, erstmals überhaupt unser Gast. Herzlich willkommen, seit langer Zeit hin. Es gibt eine beeindruckende Zahl, die jedem sofort klar macht, wie sehr der deutsche Sozialstaat jetzt gerade unter Druck kommt. In den nächsten Jahren, sagt er, wird jedes Jahr ungefähr 1 Million Menschen in Rente gehen. Und es gibt einen weiteren spannenden Zusammenhang, auf den insbesondere er seit langer Zeit hinweist, der aber auf seltsame Weise ungehört bleibt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Während frühere Generationen im Schnitt ungefähr 45 Jahre lang gearbeitet haben, um dann etwa 10 Jahre lang ihre Rente zu genießen, arbeiten Rentner heute im Schnitt, glaube ich, etwas mehr als 40 Jahre, um dann aber 20 Jahre lang in Rente zu sein. Das, sagt er, kann nicht funktionieren. Das versteht auch jeder und schiebt gleich noch eine Botschaft hinterher, die auch nicht schön klingt. Jedem, der glaubt, dass wir schon mittendrin stecken in dieser gigantischen Transformation, sagt er, muss man deutlich sagen, wir haben in Wahrheit noch gar nicht richtig angefangen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, trotz dieses Befundes schrieb Karl Lauterbach vor einiger Zeit, Bernd Raffelhüschen fordert wieder Rente ab 70. Für Beamte wie ihn und mich lässt sich das leicht fordern und erteilt der Rente mit 70 eine klare Absage. Rente mit 70 für alle, sagt er, das wäre ein herrlicher Schmaus für die AfD und fordert im Gegenteil, gerade für Geringverdiener in Zukunft bei der Rente sogar noch etwas mehr zu tun, sie also besser zu stellen, also mehr Geld auszugeben. Die Frage ist, wie genau wollen wir das eigentlich bezahlen? Und überhaupt, Stichwort AfD, wie fand er eigentlich die Forderung aus seiner eigenen Partei, in dem Fall vom ehemaligen SPD-Ministerpräsidenten Albig, die Brandmauer zu überdenken, respektive gleich einzureißen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber wollen wir unter anderem mit Robin Alexander über einen, wie ich finde, ziemlich bemerkenswerten Parteitag der FDP am Wochenende sprechen, über den er sagt, ich frage mich seitdem die ganze Zeit, was das jetzt eigentlich genau für ein Kurs ist, den Wolfgang Kubicki da einschlagen will. Und er weist darauf hin, interessant, wie sich die Liberalen schon zweimal, nämlich 2017 und 2021, gewissermaßen als Überlaufbecken für bürgerliche Wut neu inszenieren konnten. Einmal nach der ersten großen Migrationswelle, wir erinnern uns, und das zweite Mal dann als Gegenstimme in der Corona-Zeit. Wolfgang Kubicki sagte, hat diesen Sound voll drauf, den mürrischen alten Mann, diese Wut. Die Frage ist nur, gibt es für all das noch einen Markt? Weil die AfD ist ja schon längst da. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und dann ist da noch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die uns jetzt, glaube ich, aus Brüssel, da sehen wir sie schon, aus ihrem Büro zugeschaltet ist und die am Wochenende für viele überraschend plötzlich ebenfalls kandidiert hat, weil sie offenbar Angst hat, so habe ich das zumindest gedeutet, dass genau das passiert, nämlich dass die FDP sich deutlich nach rechts orientiert. Schönen guten Abend, Frau Strack-Zimmermann. Ich freue mich sehr, dass das klappt.
Guten Abend, Herr Lanz.
Frau Strack-Zimmermann, aus aktuellem Anlass vorweg die Frage, wissen Sie jetzt eigentlich genau, wo der Hammer hängt?
Ja, ich wusste, wo er hängt, deswegen habe ich ihn abgenommen. Ich habe ihn weggelegt, damit sich hier keiner verletzt. Insofern liegt der Hammer da, wo er hingehört, in der Werkzeugschublade. Mhm.
Wie fanden Sie diesen Satz? Muss man kurz einordnen. Wolfgang Kubicki sagte nach der Wahl, Marie-Agnes, du hast nur 40% und ich 60% und jetzt weißt du, wo der Hammer hängt. Das klingt so nach so einer, wie soll man sagen, Silberrückenansage, Edgy Badge.
Nein, ich glaube, es klingt eher nach einem langen Tag, der sehr anstrengend war, weil ich natürlich mit meiner Kandidatur Wolfgang Kubicki überrascht habe. Mhm. Der Spruch, wo der Hammer hängt, ist jetzt nicht ganz neu. Aber wie gesagt, damit es keine Verletzten gibt, habe ich den Hammer entsorgt.
Mhm. Lassen Sie uns einmal politisch werden. Ich fand das ziemlich heftig, was da abgelaufen ist. Sie versuchen das jetzt gerade so ein bisschen wieder zu beruhigen, merkt man auch deutlich. Wolfgang Kubicki hat in Ihre Richtung gesagt, wenn du die FDP, er meinte Sie, in die Bedeutungslosigkeit führen willst, dann mach genau so weiter. Was könnte er damit gemeint haben?
Ja, das ist eine gute Frage, denn meine spontane Kandidatur kam natürlich nicht völlig aus der hohlen Hand. Es gibt eine kleine Vorgeschichte dahingehend, dass bis 2 Wochen vorher Henning Höhne, der Chef der FDP in Nordrhein-Westfalen und Fraktionsvorsitzender, angestrebt hat, Kubicki herauszufordern. Er hat dann 14 Tage später, als gewissermaßen der interne Wahlkampf beendet war, gesagt, dass er es doch nicht macht und sich an Wolfgang Kubicki anschließt. Daraufhin hat sich, und das hat sich nicht nur daran entzündet, sondern nachdem Wolfgang Kubicki auch Martin Hagen, ehemaliger bayerischer FDP- und Oppositionspolitiker im Bayerischen Landtag geäußert hat bzw. aufgestellt hat, gab es eine schwere Bewegung, ich sage das mal so, in der Partei dahingehend, dass es viel Unruhe gab, wohin marschiert die FDP. Aus dieser Lage heraus habe ich mich dann kurzfristig entschlossen anzutreten, weil ich von sehr vielen hörte, sie wollen eine Wahl haben. Sie wollen also nicht nur Ja oder Nein sagen, sondern sie wollen eine Wahl haben. Und das habe ich dann eben, wenn Sie so wollen, übernommen.
Okay, wir machen sofort die Runde auf, weil ich sehe, da gibt es auch schon Bewegung auf den Sesseln hier. Aber noch eine kurze Nachfrage. Sie sagen, das war spontan. So haben Sie es zumindest kurz danach versucht, medial zu verkaufen. Ich habe diese Rede gehört, die war so geschliffen, niemals schreibt man so etwas spontan und redet das auch nicht spontan. Wie lange haben Sie das wirklich vorbereitet?
Ich habe das nicht lange vorbereitet, aber ich freue mich, dass Ihnen die Rede gefallen hat.
Es war so, dass ich mich natürlich...
Ach so, schade.
Gut, dann, ich fand es einigermaßen irritierend, dass Sie zwischenzeitlich sogar über die SPD gesprochen haben und dachte, meine Güte, wie traurig ist es jetzt um die Sozialdemokraten bestellt.
Herr Lanz, vielleicht können wir das jetzt mal etwas seriös einordnen dahingehend. Ich habe mich auf die Aussprache vorbereitet und ich habe dann, ich kann Ihnen das präzise sagen, am Freitagmorgen, nachdem ich mich besprochen habe mit einigen Freunden, entschlossen, wenn man für mich einen individuellen Kompass hat, dann reichen 24 Stunden, eine solche Rede zu schreiben. Das habe ich gemacht. Okay. Denn wie gesagt, im Vorfeld wollte ich das gar nicht, um das nochmal zu betonen. Also insofern habe ich mich damit beschäftigt. Und das war mir schon wichtig. Wissen Sie, das habe ich nicht gemacht, weil ich mal Lust hatte auf Rambazamba, sondern, und es war Rambazamba, es war ja nun eine große Bewegung und richtig was los, sondern um klarzumachen, dass es in der FDP Menschen gibt, die beunruhigt sind über eine mögliche Ausrichtung. Dem habe ich etwas entgegengesetzt und ich finde, das ist in einer Demokratie das Mindeste, dass man sich dann zu Wort meldet.
So, nochmal ganz kurz mit der Bitte um kurze Antwort. Haben Sie Wolfgang Kubicki vorab darüber informiert, dass Sie antreten werden?
Nein, ich habe außer denen, die ich ins Vertrauen gezogen habe, überhaupt keinen informiert.
Das heißt, Sie kennen sich so lange, Sie sind Parteifreunde und Sie reden nicht vorher einen Satz darüber, dass Sie plötzlich mit der Kandidatur um die Ecke kommen?
Nein, ich kam um die Ecke und das sah man ja auch Wolfgang Kubicki. Während ich sprach, war er ja nicht wirklich amüsiert. Er ist davon ausgegangen, dass er in einem Rutsch gewählt wird. Und er war sichtlich überrascht, übrigens nicht nur er, auch Christian Dürr, auch die anderen. Nein, ich habe ihm das nicht gesagt. Das war eine Überraschung, wie gesagt, kurzfristig. Und deswegen war er auch, um auf den Hammer zurückzukommen, natürlich letztendlich überrascht. Und ich glaube, auch abends bei den Tagesthemen war... hat sich das auch etwas gelöst. Aber wie gesagt, es war, wie es war. Und es geht jetzt darum, wie wir zusammenfinden, wie wir die Partei zusammenführen.
Ich würde das schon noch mal gerne verstehen.
Ja, aber das ist ja wesentlich.
Ja, das ist wesentlich. Aber die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ist ja auch irgendwie nicht ganz unwichtig. Herr Lauterbach.
Ja, der Zirkus, ehrlich gesagt, erinnert mich an das Lügengerede von Christian Lindner, als wir all die Zeit gedacht haben, wir machen weiter in der Koalition. Und es war aber lange schon geplant, dass er die Koalition platzen lässt. Es war auch dann plötzlich, also da wurde dann im Hintergrund also ein Torpedo vorbereitet und so weiter und so fort. Also das ist einfach der unseriöse Charakter dieser Partei, was ehrlich gesagt, also der sich hier aufdrängt. Also dass jetzt sind sie nicht in der Regierung und streiten untereinander. Aber genau diesen Zirkus haben wir in der Ampel all die Zeit erlebt. Das war einfach ganz schrecklich. Und von daher bin ich wirklich der Meinung, also zumindest, also jetzt sind ja schwierige wirtschaftliche Zeiten und alles. In der jetzigen schwierigen wirtschaftlichen Zeit brauchen wir so eine halbseitige Partei wie die FDP, zumindest in der Regierung nicht.
Wow.
Also, okay. Die Theorie, dass spontane Gegenkandidaturen auf einem Parteitag ein Ausweis von Unseriösität wären. Ich erinnere, es gab mal einen SPD-Parteitag, wo sich Oskar Lafontaine spontan entschloss, weil er sagte, Scharping, die Richtung stimmt mir nicht. Ja. Ich sage jetzt, ich will eine andere Richtung.
Ja, aber da war es ja auch spontan.
Ja, aber Moment.
Hier ist es ja nicht spontan,
das
ist ja
vorgetäuscht. Sie doch.
Das hat sie doch gerade gesagt. Sie hat doch gerade, Frau Stark-Zimmermann hat doch gerade gesagt.
Herr Lauterbach.
Frau Stark-Zimmermann, der Eindruck entsteht doch.
Hören Sie sich eigentlich reden?
Ja, denke
ich
schon.
Ganz kurz aussprechen lassen. Was Sie sich gerade hier erlauben, finde ich völlig überflüssig. Sie waren mal Gesundheitsminister, sind es auch nicht mehr. Ich käme nie auf die Idee, Ihnen vorzuwerfen, dass man Sie schlichtweg nicht mehr als Minister wollte, weil Sie allen auf den Geist gegangen sind.
Können
ich finde,
machen.
Das
kein
ist
Problem.
Unstatter.
Kein Problem mit
es ist völlig unstatterhaft und vielleicht überrascht es Sie, dass ich von einigen Ihrer Kolleginnen und Kollegen eine E-Mail bekommen habe. Sie würden sich wünschen, dass in einem Parteitag sich auch mal so deftig ausgetauscht wird und eben nicht stromlinienförmig alles vorbereitet wird und dann ein Teil nicht zu Worte kommt. Die Resonanz derer, die übrigens über die FDP hinaus das angeschaut haben, war groß und ich bin sichtlich irritiert darüber, was Sie für ein Demokratieverständnis haben.
Ich hätte mich ja sogar gefreut, wenn Sie gewonnen hätten. Es geht hier lediglich, es geht hier nur um den Stil. Es geht hier nur um den Stil. Also der Stil, das, was dort Herr Lanz ja gerade gesagt hat, das macht auf mich den Eindruck, wie wir es auch in der Regierung erlebt haben, dass Sie etwas Spontanes vortäuschen, was in Wirklichkeit geplant gewesen ist. Nur darum geht es ja. Dass Sie,
ganz kurz einmal die Replik und dann Robin Alexander und danach Herr Raffelhüschen. Frau Stark-Zimmermann, Sie wollten gerade eben noch mal?
Ja, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich mir nicht anmaßen
so
würde, darüber zu urteilen, was Herr Lauterbach gut und schlecht gemacht hat. Ich habe ihm da etwas mehr Seriosität, zumal die Rheinländer ja diesbezüglich auch etwas entspannter sind mit umgehen. Ich kann Ihnen nur sagen, wie es ist. Ich habe eine Bewegung erlebt und gesehen und sehr viele Mitglieder haben sich an mich gewandt. Ich wurde ja häufiger gefragt, ob ich bereit wäre, die Partei zu übernehmen, schon vor einem Jahr. Das habe ich nicht gemacht, weil ich hier in Brüssel angesichts meiner Aufgabe als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses extrem eingebunden bin. Das kam für mich nicht in Frage. Ich habe auf Henning Höhne gesetzt. Ich habe ihn wie sehr, sehr viele unterstützt in diesem internen Wahlkampf. Und die enttäuscht waren, dass er nicht nur zurückzog, sondern auch 14 Tage vorher, also relativ knapp, da kam diese Bewegung im Gange. Und dann kam hinzu, dass Herr Kubicki, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, denn ich muss vor Herrn Lauterbach, auch wenn er Arzt ist, jetzt hier nicht die Hose runterlassen, dass Martin Hagen nominiert wurde. Und das hat diese interne Diskussion ausgelöst. Und ich maße mir nicht an, über die Sozialdemokratie zu urteilen. Aber ich maße mir an, wenn bei uns nichts passiert, heißt es, die FDP ist weg vom Fenster, tote Hose, One-Man-Show. Das begleitet uns ja auch seit Dekaden. Und jetzt kommt eine Kampfkandidatur und dann wird das so beurteilt. Also Ihr Kompass ist inzwischen auch irgendwo verloren gegangen. Ich bedauere das, Herr Lauterbach, weil ich Sie persönlich nämlich schätze.
Erst Robin Alexander.
Wir sollten das mal sortieren. Das steht doch im Raum, der Vorwurf, das wäre ein Hinterhalt gewesen, eine große Tücke. So, A, finde ich den Vorwurf ein bisschen wohlfeil, weil das Parteiengesetz gibt das her. Man kann auf dem Parteitag, wenn man genug Leute hat, kann man kandidieren.
Richtig.
Die demokratische Normalität gab es auch schon bei der SPD.
Und hat auch was Erfrischendes und Belebendes. Hier geht's ja um was anderes.
Ja, und was spricht jetzt für die These?
Hat er den Punkt gemacht, genau.
Was spricht für die These,
dass es spontan aussehen soll, aber nicht spontan ist? Das ist der Punkt.
Ja, das wäre der Vorwurf des Hinterhalts. Was spricht dagegen? Es gab im Kubicki-Lager auf den letzten Metern eine Positionsveränderung. Jetzt darf ich mal zu Ende reden. Weil wir gehen dritte Versuch, ja? Aber Sie waren
bitte,
schon. Ich kenne das schon bei Ihnen. Ich sehe, wo das so zuckt und dann. Also nochmal. Es gab im Kubicki-Lager Kubicki ist in diesen parteiinternen Wahlkampf gegangen mit einer Ansage. Erste Interview bei uns im Machtwechsel-Podcast. Keine Zusammenarbeit mit der AfD. Machen wir alles nicht, steht uns fern. Und in der letzten Woche vor dem Parteitag gibt Kubicki ein anderes Interview, wo er sagt, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Brandmauer fällt. Und der schon angesprochene Martin Hagen, sein designierter Generalsekretär, sagt, die Brandmauer ist ein Popanz. Und daraufhin gibt es Leute in der FDP, die sagen, Moment. Gibt es hier eine Veränderung der Position, die wir nicht wollen? Und dann kommt es zu einem Treffen von einem Dutzend Leuten in einer Berliner Anwaltskanzlei, die beraten, müssen wir ein Signal dagegen setzen? Und ein Indikator, dass es tatsächlich nicht von langer Hand geplant war, ist, dass der Mann, der auf dem Parteitag Frau Stark-Zimmermann vorschlägt, Joachim Stamp, sich eine Nacht Bedenkzeit erbittet.
Wow.
Der wird von diesem Dutzend Leute...
Darf ich noch mal eine kurze Nachfrage, Herr Alexander, ganz kurz. Konstantin Kuhle, war der auch in dieser Anwaltskanzlei dabei? Weil ich habe die Einlassung von ihm auf dem Parteitag gehört. Das war bemerkenswert. Und es zieht genau in diese Richtung.
Naja, also...
er war dabei. Das können Sie sich ja fragen.
Okay. Aber ich meine, egal wie man das sieht, es ist doch erkennbar, dass Kubicki anders in diesen parteiinternen Wahlkampf gegangen ist, als er noch einen Gegenkandidaten hatte. Und dann auf den letzten Metern hat sich etwas verändert in einer nicht trivialen Frage. Und dass Leute in der Partei darauf reagieren, dafür ist das am Parteitag auch da.
Klar, das ist richtig. Darum habe ich ja gesagt, dass ich mir sogar gewünscht hätte, es war ehrlich gemeint, dass Frau Strack-Zimmermann gewonnen hätte, weil ich diese Rechtsverschiebung der FDP und von Herrn Kubicki für sehr gefährlich halte. Trotzdem wäre der ganze Vorgang in meiner bescheidenen Einschätzung würdiger gewesen, wenn man angekündigt hätte, hey, wir kandidieren, wir sind damit nicht einverstanden, wir wollen nicht, dass die Bandmauer fällt und so weiter und so fort. Dann wäre das dann...
Ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob man zumindest vorher einmal einen Satz darüber geredet hat.
Die Änderung in
natürlich, konstatiere ich. Und das ist der Grund, weshalb ich mich gefreut hätte, wenn sie gewonnen hätte.
Okay.
Aber es ist nicht der Stil, der mir hier also gefällt. Der Stil ist einfach das, was... Ich bin da auch gebrandmarkt. Wir haben unter der Situation mit Lindner sehr stark gelitten. Und wenn ich so etwas sehe, angekündigt, angeblich spontan und so weiter und so fort, da bin ich einfach, bitte ich auch Sie um Verständnis, Frau Strack-Zimmermann, da bin ich einfach
empfindlich. Ich sage nur, ich habe schon mal gesagt, Lafontaine-Sharping. Ist alles bei Ihnen genauso passiert?
Ja, aber ich bin nicht Lafontaine-Sharping und das liegt auch lange zurück, aber ja, dieser Stil hat mich jetzt gestört.
Herr Lauterbach, also wenn Sie schon gefragt werden zu einer anderen Partei, dann kann man sich dazu äußern. Ich werde ja auch immer zu dieser Bundesregierung und dieser wahnsinnigen Performance, die seit 13 Monaten viel verspricht und überhaupt nichts macht, werde ich auch gefragt. Aber in diesem Kontext finde ich das schon ziemlich vermessen. Ich darf übrigens auch sagen, das Wort von Kubicki, 2012 auch mal spontan regiert hat, um ins Präsidium zu kommen, also kandidiert hat, ins Präsidium zu kommen, hat zwei Minister, nämlich den Entwicklungshilfeminister Herrn Niebel und Herrn Bahr, Gesundheitsminister, ihr Vorgänger, aus dem Präsidium rausgehalten. Ich finde, wenn wir in der Demokratie, und das ist übrigens etwas, was den Leuten in Deutschland auf den Geist geht, stromlinienförmig nicht mehr diskutieren, wie Lemminge hinterherlaufen. Ich habe das gemacht. Und der Anteil dessen, und das ist doch relevant, dass nämlich 40% meine Meinung geteilt haben, wir jetzt aber gesagt haben, so, das war eine sehr klare Ansage. Ich habe in meiner Vorbereitungsrede inhaltlich auch reagiert auf das, was passiert. Und jetzt werden wir gemeinsam in die Wahlkämpfe gehen.
So.
Und alte Kamellen rauszuholen, ich meine, Herr Lauterbach, wir sind ja so ungefähr eine Generation. Auch das wollen vor allen Dingen junge Menschen nicht mehr hören, was mal war vor den Freiheitskriegen. Und ob die Ampel reagiert hat. Übrigens war der Streit in der Ampel deutlich später. Wir haben relativ lange ausgehalten, bevor der Krach kam. Was ich gerade sehe, hat jetzt Herr Merz und Herr Klingbeil und Sie deutlich an Tempo gewonnen. Also ich finde, wir sollten in der Beurteilung dessen, was in anderen Parteien passiert, sehr vorsichtig sein. Das steht Ihnen auch nicht zu. Aber Sie können sicher sein, das war natürlich ein Gewitter in der Partei. Wir hatten in dem Moment, haben sich Menschen für einen Parteitag interessiert, weil sie gesagt haben, da passiert gerade was, weil sonst nämlich Parteitage öde sind. Sie werden vorbereitet, Delegierte haben keine Chance mehr, sich zu Wort zu melden. Okay. Und noch ein Satz, weil ja da eine Aussprache war, wo 60 Leute in die Aussprache gingen, 2,5 Stunden. Und da war das sehr unterschiedlich, das Bild. Mhm. Und dass wir uns Gedanken machen, wie wir in Zukunft, und ich will ja das Problem der FDP nicht kleinreden, reagieren, wie wir auftreten, dass das eine gute Diskussion war, das war es nicht mehr von keinem Ausreden und bei allem Respekt, Herr Lauterbach, von Ihnen schon ganz gar nicht. Sie wurden Minister, nicht weil der Bundeskanzler das wollte, sondern weil man im Internet eine Aktion gestartet hat, wir wollen Heiner.
Aua.
War das inszeniert?
Aua. 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 Ich weiß auch nicht, sollen wir einen Therapeuten anrufen? Ich habe das Gefühl, gerade ampelmäßig ist hier noch einiges aufzuarbeiten.
Nein. Also ich bin einverstanden. Alles ist okay.
Das geht offenbar tief.
Diese Story, die Ampel wäre super gelaufen, bis Christian Lindner türkisch alles in die Luft gesprengt hat. Ich meine, da möchte ich jetzt nicht auf Bücher verweisen, aber da setze ich ein Fragezeichen. Ob es da nicht schon vorher Probleme gab.
Komm, lass uns einmal. Ich habe leider für Frau Strack-Zimmermann noch eine schlechte Nachricht, nämlich in der Gestalt von Bernd Raffelhüschen. Der sagte im Vorfeld irgendwie, das, was Sie da gemacht haben, Frau Strack-Zimmermann, geht jetzt leider noch mal gegen Sie, war unter aller Kanone. Können Sie das mal kurz begründen? Und danach freue ich mich auf die Replik.
Naja, gut. Der Punkt ist ja der, dass ich doch, und das darf ich auch wohl äußern, auch als Wirtschaftsliberaler sehr viel Sympathie hege für eine FDP. Und zwar für eine wirtschaftsliberale FDP. Und an der Anhängerschaft zwischen Frau Strack-Zimmermann und Herrn Lauterbach kann man ja schon sehen, dass die Gräben eben halt genau dort laufen. Ja. So. Und eine Partei, die, sagen wir mal, Liberalismus prägt und wirklich Liberalismus prägt, freiheitlich prägt, die nicht Lügen auftischt, das ist völliger Blödsinn, was Herr Lauterbach da erzählt, sondern die im Prinzip Eigenverantwortung, Freiheitlichkeit, das zum Ziel setzt und die Wirtschaft zum Ziel setzt. Die Partei, die die soziale Marktwirtschaft erfunden hat, mit Hayek, mit Eucken, die das Deutschland, was wir jetzt haben, zum reichsten Deutschland gemacht hat, das wir jemals waren. Ja, die also wirklich mit den sozialen Marktwirtschaftskonzepten erfolgreich war. Diese Partei hat durch den Flügelkampf, der zwischen den eher Sozialliberalen, und sozial haben wir wirklich in allen anderen Parteien genug, das merkt man eben halt an der Unterstützung ja auch gerade, der hat durch den Konflikt der Sozialliberalen mit den Wirtschaftsliberalen im Grunde genommen es geschafft, im Stammland Baden-Württemberg von 13% in der vorherigen Wahl auf unter 5% zu laufen. Und wenn man so einen Konflikt, der das Ausmaß dann so zeigt in den entsprechenden Wählerstimmen, auch noch auf den Parteitag trägt, dann muss man sich nicht wundern, dass das alles unter aller Kanone ist.
Einen berühmten Ökonomen zu zitieren. Ganz kurz, und dann sollten wir...
Also ich kann da nur vorwarnen, zu glauben,
ich würde da auch gerne noch was sagen.
Wir hätten dort den Konflikt gesehen zwischen Wirtschaft und Sozialliberalen. Wenn es einen Sozialliberalen gab, war es immer Kubicki.
Ja.
Das war der Mann, der geweint hat, als die FDP von Helmut Schmidt zurück zu Helmut Kohl gegangen ist. Das war der Mann, der gesagt hat, wir müssen aus der Kernenergie raus, wir müssen weiter mit den Russen reden, wir müssen auf den Sozialstaat achten. Und auch sein Adlatus, dieser Martin Hagen, ist eigentlich ein Sozialliberaler. Das war mein Ziehkind von Leuthäuser Schnarrenberger. Also das sind Sozialliberale, die jetzt einen populistischen Ton aufführen. So. Das ist die interessante Übung.
Exakt.
So, das mag ja sein. Aber dennoch, nochmal, ideologisch brauchen wir Leute,
Frau Strack-Zimmermann ist doch nicht weniger für Markt als Herr Kubicki.
Die Wirtschaftsliberalität hat sich irgendwo verlaufen. Die Stammwählerschaft der FDP stammt aus den Unternehmern. Die Unternehmer sind enttäuscht, und zwar komplett enttäuscht. Die Stammwählerschaft kommt aus den kleinen Selbstständigen. Sie sind komplett enttäuscht worden. Und zwar genau in dem Kampf, der bei der Ampel stattfand, wo irgendwelche komischen Leute irgendwelche Geschlechtsumwandlungen auf Kasse machen wollten und die anderen dann im Prinzip deutlich mehr auf die Wirtschaftsliberalität es gab genau diese Flanken, die immer wieder aneinander gefahren sind. Und sorry, das sagen zu müssen, ich habe das auch intern mitbekommen. Ja?
Aber erstmal der Transparenz wegen, der ein oder andere Zuschauer wird das ja gar nicht wissen, dass Ihre Ehefrau jetzt bis vor kurzem im Bundestag für die FDP gesessen hat, muss ja auch bedacht werden, Ihre Position ist ja nicht neutral. Und wir haben in der Ampel viele...
Herr Lauterbach, bitte, ja. Sie werfen ihm jetzt nicht vor, dass seine Frau für die FDP
im
Bundestag
ist. Nein, ich habe das eingeordnet. Ich werfe ihm das gar nicht vor, sondern aus meiner Sicht, ich bin der FDP.
Das ist eine eigenständige Frau, die macht genau das, was sie möchte. Ich verstehe das jetzt gar nicht.
Ich habe ja nur von Transparenz gesprochen, aber es ist doch hier nicht ein Vorwurf. Und ich will nur sagen, wir haben uns in der Ampel über vieles gestritten. Wir haben uns auch in einigen Dingen sehr gut verstanden, mit Herrn Wissing beispielsweise, mit Herrn Buschmann. Es ist zeitweise auch auch sehr gut gelaufen. Aber Sie haben es gerade so dargestellt, als wenn dort Geschlechtsumwandlungen eine Riesenrolle gespielt hätte. Das ist doch nicht wahr, Herr Raffelhüschen.
Nochmal, wir haben in der Ampel wichtige Entscheidungen getroffen. Und das waren wichtige Entscheidungen, die tatsächlich später gefallen sind. Nochmal, Herr Lindner, dieser Lügenbaron, den Sie da so nennen, er hat mindestens ja geschafft, die Schuldenbremse zu halten, die danach gekippt worden ist. Er hat es mindestens geschafft, eine Steuererhöhung zu verhindern.
Das Bundesverfassungsgericht hat seine Haushalte haben die schon mitgekriegt, ne?
Also nochmal, die Haushaltsführung des gesamten Finanzministeriums unter allen Finanzministern ist sehr, sehr heikel. Denn die Haushaltsführung in Deutschland gleicht eher dem Bilanzierungskonzept einer Frittenbude als einer echten, wirklichen Haushaltsführung.
Das
werde ich immer wieder auch
hervorbringen. Frau Stark-Zimmermann, ich würde gerne noch einmal auf das eingehen. Sie haben am Anfang schon ein bisschen her, ich wollte jetzt irgendwie keinen Schwerpunkt FDP heute in dieser Sendung machen, aber jetzt sind wir mittendrin und es war offenbar ein Stich ins Wespennest, war mir so gar nicht klar. Aber Sie haben ganz am Anfang immer wieder von dieser Angst, von dieser Befürchtung gesprochen, wo sozusagen die FDP hinrutscht. Und Robin Alexander hat auch schon darauf hingewiesen gerade, dass da was passiert ist inhaltlich. Sie sagten, bei dieser Frage blinzelt man da mal so ein bisschen Richtung AfD. Ich bin da sehr konsequent, niemals mit mir. Und ob man das jetzt Brandmauer, Gartenhecke oder Schutzwall nennt, meine Haltung ist klar, ich werde weder mit der AfD noch mit Linksradikalen jemals zusammenarbeiten. Mit anderen Worten, Sie sind sich nicht sicher, ob das Wolfgang Kubicki möglicherweise macht?
Also der Auslöser, vielen Dank, Herr Lanz, dass wir jetzt mal wieder seriös darüber sprechen, dass dieses Koordinatensystem in der Bundesrepublik Deutschland, nicht nur in den Parteien, ist die Mitte nach rechts gerutscht. Mhm. Und Sie können das hören, wenn Sie mit Industrieleuten sprechen, wenn Sie mit sogenannten Bürgerlichen sprechen. Nein, lassen Sie mich das bitte einordnen, weil das ist schon wichtig. Deswegen auch dieses aufzumachen, linksliberal versus wirtschaftsliberal, da glaubt ja kein Mensch dran. Es geht um Bildung, es geht um Bürgerrechte, das ist ja ein ganzer Strauß. Und diese Gefahr, dass man kokettiert, möglicherweise nicht, dass man explizit etwas entscheidet und die AfD mit ins Boot nimmt, aber dass man einkalkuliert, dass man gemeinsam in eine Richtung geht, das finde ich hochproblematisch. Natürlich können Sie nicht Entscheidungen treffen und die AfD zwingen, nicht mitzustimmen. Das geht nicht. Aber wenn Sie anfangen, Entscheidungen aufzusetzen in der Annahme, dass die AfD möglicherweise die Mehrheit herstellen könnte, dann ist das für mich persönlich, für das, was ich an Demokratie verstehe, ist das ein No-Go.
Ja, okay.
Und wenn damit auch nur geblinzelt, und wenn ich das nur zu Ende führen darf, bitte, das ist wirklich wichtig. Wenn wir das Gefühl hatten, und das waren sehr, sehr, sehr viele, dass so etwas passieren könnte, auch als Martin Hagen von dem Popanz dieser Brandmauer sprach, das war der Auslöser, dass ich eben wirklich Feuer gefangen hat. Und Sie kennen mich so gut. Wir hatten ja auch mal in Ihrer Sendung, Herr Lanz, haben wir uns gestritten über Dinge. Und es gibt einfach Sachen, da bin ich hochsensibel, da muss man auch gar nichts planen, da geht es um was Grundsätzliches. Wir werden mit der FDP in die Wahlkämpfe gehen, wir werden versuchen, erfolgreich zu sein, das ist nicht einfach, das dürfte bekannt sein und das werden wir zusammen machen, weil Wolfgang Kubicki ganz andere Menschen anspricht, wie ich das mache und daraus kann man durchaus etwas formen. Und das werden wir auch machen. Aber dass die Lage für alle demokratischen Parteien ausgesprochen schwierig ist, sieht man ja auch, wo inzwischen die SPD ist, eine ehemalige Volkspartei, die zwar nicht unter 5% ist, aber im Osten ist sie es bereits. Und ich finde, wenn Sie das mir erlauben zu sagen, es täte uns gut, wenn CDU, SPD, wir und auch die Grünen bei so elementaren Fragen, wie gehen wir mit Radikalen rechts und links um, da an einem Strang ziehen und uns nicht zerfleischen, weil ich glaube, dass allein diese Diskussion und diese Unterstellung gerade eben, die ich wirklich von mir weise, dass das nur davor führt, dass AfD-Leute sagen, guck mal, die sitzen da, fallen schon wieder über sich her und sich die Hände reiben. Und genau das will ich nicht. Wolfgang Kubicki ist der neue Parteichef. Wir werden jetzt in die Wahlkämpfe gehen, auch mit Henning Höhne. Wir haben übrigens inzwischen sehr, sehr viele gute Frauen am Start. 5 im Präsidium, 5 Frauen, 5 Männer.
Frau Strack-Zimmermann,
Sie werden eine FDP erleben, wo ich Ihnen auch, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, auch möglicherweise den einen oder anderen zu Gast haben. Und das ist unser Auftrag und das werden wir machen. Und das nächste Mal sitze ich gerne in Hamburg bei Ihnen, weil dann bin ich deutlich beweglicher, um diese Herrenrunde etwas aufzumischen.
Ich wusste es, dass das Wort gleich kommt, aber das Interessante ist, Sie haben jetzt ungefähr 3 Minuten gesprochen und sind der Frage ausgewichen. Meine Frage war, haben Sie Sorge, dass die FDP mit Wolfgang Kubicki mit der AfD gemeinsame Sache macht? Das ist die simple Frage.
Ich habe kandidiert, damit alle, ob es Wolfgang Kubicki, Martin Hagen oder andere sind, nicht mal mit der AfD kokettieren, sondern dass wir ein liberales Angebot machen.
Also Sie haben diese Sorge, um das nochmal klar zu sagen.
Ich hatte diese Sorge, deswegen habe ich kandidiert, damit eben, wie gesagt, und wir können das ja beobachten, was gerade in Deutschland passiert.
Ja, ich will das nur nochmal klar
diese Attitüde,
haben, Frau Stark-Zimmermann, weil das wichtig ist.
Es wird relativiert. Ich mache so etwas nicht aus Spaß an der Freude. Es geht mir darum, dass ich in einer liberalen Partei sein möchte.
Verstehe.
Wenn ich im Traume daran denke, mit Radikalen in irgendeiner Weise irgendwie auch nur zu kokettieren.
Okay, nochmal, Frau Stark-Zimmermann.
Wir haben das geklärt und jetzt arbeiten wir zusammen.
Frau Stark-Zimmermann, ich will es nochmal wissen. Sie halten es für möglich, dass Wolfgang Kubicki die Brandmauer schleift und gemeinsame Sache mit der AfD macht? Ja oder nein?
Nein, denn er hat bei seiner Rede darauf hingewiesen, mit ihm würde es nie eine Mehrheit geben. Und nachdem ich angetreten war und er gewählt worden ist, hat er das nochmal wiederholt. Und insofern ist mein Vertrauen jetzt wiederhergestellt.
Okay, also danke Ihnen ganz herzlich. Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch in Hamburg. Wobei ich weiß gar nicht, ob Freude das richtige Wort dafür ist, so wie Sie das gerade angedroht haben. Aber Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
Ohne solche Gäste ist Ihre Sendung langweilig, Herr Lanz. Insofern komme ich immer wieder. Herzlichen Dank.
Deswegen sind Sie doch am Start. Danke Ihnen sehr. Das ist interessant. Ne? Also die Sorge gibt es offensichtlich tatsächlich.
Hat sie doch kandidiert, natürlich.
Ja. So, und wenn man Sarah Wagenknecht hört, die sagt bei den Landtagswahlen im Osten, eine Stimme für das BSW ist sozusagen eine Stimme gegen die Brandmauer. Aber dann ist auch da klar, wohin die Reise geht.
Die FDP und das BSW haben an diesem Wochenende den gleichen Stand gemacht.
Exakt.
Aber bei der FDP ist es noch interessanter, weil ich nehme Kubicki ab, dass er das gar nicht will.
Ja.
Also Kubicki ist ja kein Rechter, der will nicht der AfD in den Sattel helfen. Er glaubt aber, dass er eine Rhetorik braucht, die anders ist als die bisherige Rhetorik. Er begründet das, unter 5% wird man nicht gehört und so weiter und so fort. Und deshalb sagt er, ist ein Popanz, ist eine Selbstverständlichkeit, die Brandmauer wird fallen. Er will aber nur mit der FDP ins Parlament. Und das ist natürlich...
Der Ritt auf der Rasierklinge.
Meine Mutter hätte gesagt, wer mit dem Teufel speist, braucht einen langen Löffel.
Richtig.
Und dieses Signal wollten Stark-Zimmermann und ja noch eine Menge andere. Ich meine, die hat ja 40% gekriegt auf dem Parteitag.
Ja, deswegen habe ich Konstantin Kuhle zitiert.
Genau.
Dessen Rede ging ja genau in die gleiche Richtung.
Und die wussten natürlich auch...
Interessante Rede, gute Rede.
So, der Konflikt ist auch nicht ausgetragen, weil normalerweise, wenn Leute in der Politik gegeneinander kandidieren, kommt am Ende immer, ja, aber jetzt gemeinsam nach vorne und einbinden und so weiter. Mhm. Und ich meine, Kubicki hat im Fernsehen gesagt, wie wollen Sie den Flügel von Stark-Zimmermann einbringen? Er hat gesagt, gar nicht. Geht nicht um unsere Befindlichkeiten, geht nur nach außen. Also, dass das nicht ausgetragen ist und dass das jetzt weitergeht, das ist eigentlich schon angelegt.
Aber so, das Problem ist doch, dass diese Debatte, die haben wir ja jetzt schon so lange gehabt und so.
Sie haben sie in der SPD auch gerade wieder, Herr Lauterbach.
Genau,
Sie haben einen ehemaligen Ministerpräsidenten, Thorsten Albig aus Schleswig-Holstein, der sagt...
Es hilft aber niemandem. Ich weiß, die Debatte halte ich auch für falsch.
Aber gehen Sie doch mal kurz drauf ein. Wie kommt sowas bei Ihnen an, wenn sowas kommt?
Also zunächst einmal, Kollege Albig spielt bei uns in der Partei keinerlei Rolle mehr. Ich hatte, ehrlich gesagt, schon fast vergessen, muss man sagen. Und also das ist einfach eine Äußerung, die Gift für uns ist. Das ist einfach Gift. Das ist einfach eine giftige... Die Brandmauer schützt die Demokratie bei uns.
Und Wolfgang Kubicki, in Ihren Augen, was ist die Rolle?
Mit dem Feuer. Ich glaube, dass Herr Alexander das richtig beschrieben hat. Das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe, was ich so schrecklich finde, dieses Spielerische. Die FDP hat ein spielerisches Element. Das ist ja also 18% unterm Schuh oder hoch auf dem gelben Wagen damals oder so. Das sind immer diese Zocker. Und dieses spielerische Element, das ist in der heutigen Zeit...
Hoch auf dem gelben Wagen zu singen, ist kein Zocken. Das ist irgendwie beste Unterhaltung, musikalischen Staat.
aber das ist ehrlich gesagt, also der Partei haftet so ein bisschen jetzt also was Unseriöses an.
Naja, Hans-Dietrich Genscher war schon ziemlich stabil.
es ist danach nicht besser geworden. Das stimmt. Aber Möllermann zum Beispiel.
Aber Wolfgang Kubicki, halten Sie den? Der steht doch auch, oder nicht?
Nee, ich glaube, dass er tatsächlich, genau wie Herr Alexander das sagt, der spielt hier mit dem Feuer.
Aber
der
Kubicki ist doch im Kern, in der Substanz kein unseriöser Mensch.
Nein, aber wenn er rechts also blinkt, um noch mal reinzukommen. Das ist ja im Prinzip der verzweifelte Versuch, von dem Umfragenhoch der AfD ein Stückchen zu profitieren und über die 5%-Hürde wegzukommen mit Leuten, mit denen er möglicherweise selbst auch nichts gemein hat. Quasi Leihstimmen vom rechten Rand. Also das ist eine riskante...
Ganz genau anguckt. Das ist auch wirklich interessant. Der sagte ja in der Woche vor dieser Wahl, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Brandmauer fallen wird. Und dann wurde er gefragt, was heißt das denn? Von den Kollegen. Und dann sagte er, ja, wenn wir im Parlament was vorschlagen und die AfD stimmt auch mit, dann ist das egal. Also A, sind die gar nicht im Parlament mehr. Und B, das ist die Position, die Friedrich Merz schon seit Jahren vertritt. Das ist also gar nichts. Also er hat sozusagen eine rhetorisch was gemacht. Genau. Er hat einen Knallbonbon
verkauft. Genau.
Alle Journalisten haben auch sofort reagiert, aber in der Substanz hat er gar keine Position verändert. Und jetzt ist die Frage dieses rhetorische Knallbonbons, reicht das, dass die Leute sagen, oh, die FDP gibt's noch, Aufmerksamkeit, kommen wieder über 5%, oder, und das befürworten die parteiinternen Kritiker, wenn man immer diese rhetorische Knallbonbons macht, dass man irgendwann doch die Substanz ändert. Und da ist der Konflikt der beiden Lager in der FDP.
Also ich glaube wirklich, dass Sie sich da völlig verschätzen. Ein Wolfgang Kubicki, wie er damals geweint hat, ist nicht der Wolfgang Kubicki von heute. Ein Wolfgang Kubicki von heute tritt an und will wirklich etwas tun, was ich glaube, das Richtige ist. Nämlich die wirklich wirtschaftsliberale Position zu stärken. Und zwar deshalb, weil die sozialliberale Position wirklich fantastisch von der SPD gemacht wird, fantastisch von den Grünen gemacht wird, fantastisch von der CDU gemacht wird. Alle machen in Sozial. Deshalb ist es wichtig, dass wir eine wirtschaftsliberale Flanke bekommen. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz, den er da macht. Und es hat nichts mit Brandmauer zu tun. Diese ganze Brandmauer-Diskussion, glaube ich, führt in die Irre. Das, was er tut, ist das, was Sie vielleicht auch machen sollten. Nämlich eine SPD wieder schaffen, die für Arbeitnehmerinteressen eintritt, damit sie endlich mal über 12% kommen. Das, was man machen muss und auch Herrn Merz klar machen muss, endlich wieder eine konservative Partei zu machen, die wertkonservative Positionen vertritt. Denn wenn die Konservativen wieder das sind, was sie sind und waren, wenn die Sozialdemokraten das sind, was sie mal waren, unter Schröder beispielsweise, der ein fantastischer Mensch war, und wenn die Liberalen wirklich wieder in wirtschaftsliberal denken, dann brauchen wir keine Brandmauer. Dann ist die AfD von selber da, wo skandinavische Fortschrittsparteien ganz schnell auch damals gewesen sind. Wir müssen eben halt bloß uns klar machen, dass das, was Sie da getan haben, und zwar auch Sie genau in der Ampel, dass das Ihnen die Stimmen gekostet hat, genauso wie die entsprechende FDP-Position damals in der Ampel. Dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
Man kann ja Kubicki nur nach dem beurteilen, was er sagt. Und das mit der Brandmauer hat er ja gesagt, hat ja nicht ich gesagt. Klar. So. Und das, was Sie gerade gesagt haben mit Geschlechtsumwandlung oder auf dem Parteitag spielte großes Thema Meinungsfreiheit, also das war ja alles Themen, die eher so in die Richtung Kulturkampf gehen. Genau. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, was war denn der wirtschaftspolitische Hammerbeschluss des Parteitages?
Ja. Noch keiner.
Sehen Sie? Und dann ist doch irgendwie dann...
Wann hätte denn Kubicki in den letzten 2 Wochen einen wirtschaftspolitisch relevanten Vorschlag gemacht?
Wie bitteschön soll er das tun? Sehen Sie, haben Sie mal die Redezeit von Kubicki versus die Redezeit von Strack-Zimmermann auf die Parteitag mal verglichen? Das war doch ein Witz.
Herr Alexander hat doch recht. Er kokettiert damit, die Brandmauer fallen zu lassen. Ob er es später dann machen muss, weil der Druck in der Partei zunimmt, sei dahingestellt. Aber er kokettiert damit, weil er Leihstimmen von dieser Flanke haben will. Und das ist einfach super gefährlich.
Okay, man kann natürlich auch sagen, da sind wir wieder bei dieser Theorie des Überlaufbeckens für bürgerliche Wut. Wenn die Leute sauer sind, ist es besser, wenn sie die Mitte wählen als rechts außen. Also das ist ja nicht, also es darf nicht so klingen, dass es nicht okay wäre, zu versuchen, Leute von der AfD zurückzuholen.
Nee,
also
aber
das
nicht, indem ich sage, ich werde, okay. Nicht, indem genau ich sage, ich werde wie ihr.
Apropos frustrierte Wähler, weil das führt alles zu Wählerfrust. Herr Lauterbach, bevor wir jetzt direkt ins Rentensystem reingehen, Bärbel Baas, Wieder eine interessante Aussage beim Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt. Da sprach sie erst davon, dass man dieses Einheitsgrau überwinden müsse, um dann nachzuschieben, um nicht zu sagen Einheitsbraun. Wie haben Sie das denn verstanden?
Also ich war nicht da.
Ja, ja, aber Sie haben es ja bestimmt mitgekriegt.
Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht sagen. Sie hat es sicherlich nicht negativ gemeint. Sie hat also, glaube ich, zum Ausdruck bringen wollen, dass also wir von Vielfalt profitieren. Und das ist ja auch so. Also
warum muss man denn dann sagen, irgendwie, ich rede hier nicht von Einheitsbraun?
Ja, Einheitsbraun, also ich hätte es vielleicht auch so nicht
ausgedrückt. Warum muss man denn einem halben Land kollektiv unterstellen, dass es braun ist?
Das ist es ja nicht. Unser Land ist nicht braun.
Ja, aber das sagt sie. Warum sagt sie es dann?
Unser Land ist nicht braun. Ich, ja, genau. Wie gesagt, ich kann diese Äußerung nicht genau einordnen. Ich war
also
nicht
schon
so präzise verfolgt. Aber
war die falsch oder richtig?
Sie war missverständlich.
Also sie war falsch.
Sie war missverständlich. Und wenn das missverständlich ist und führt danach falsch zu einer breiten Debatte, dann also wäre es vielleicht Münzen.
Also weil wir jetzt auch so hart zur FDP waren, das hat schon, finde ich, einen ernsten Kern.
Finde ich auch. Ne,
weil Bund, Vielfalt heißt ja, wir machen immer mehr Migration, das ist super. Mhm. So, und das kann man ja so sehen. Aber man kann nicht sagen, jeder, der es skeptisch sieht, ist braun.
Nee, das ist ja auch so.
Das ist der Teil der Wählerbeschimpfung.
Genau, das finde ich auch falsch. Wenn man so etwas sagt, dass also jeder, der es anders sieht, also braun ist, das ist falsch. Es gibt die Position, die ist nicht braun, wenn ich sage, wir haben jetzt genug Vielfalt. Das ist eine total legitime Position. Ist nicht meine, weil zum Beispiel jetzt am Festival der Kulturen in Leverkusen am Wochenende hatten wir 150 Nationen sind in Leverkusen, die da leben, war wunderbar. Ich persönlich glaube, dass unsere Gesellschaft eine gute, tolerante Gesellschaft ist, aber die Position, wir haben jetzt genug Interkulturelles und jetzt muss es erstmal so bleiben. Das ist keine braune Position. Das ist eine komplett nachvollziehbare, konservative Position.
Herr Raffelischen, noch ganz kurz. Einheitsgrau, was schon schwierig ist, und dann Einheitsbraun hinterherzuschieben. Wie kommt sowas bei Ihnen an?
Naja, das ist immer dieses Totschlagsargument, ne? Also dieses Nazi.
Die Nazi-Keule, ja.
Die ist eben halt einfach immer wieder ausgepackt und sie wird sehr schnell ausgepackt. Mhm. Oftmals auch bei völlig falschen Leuten. Weil ich will jetzt nicht für die AfD da irgendwo sprechen, aber dass die alle Nazis sein sollen, halte ich für ganz schön schwierig. Ja? Dass gleichzeitig eine CDU sich hinsetzt und die Nazi-Keulen schwingt. Also ich war mal als Schüler da anders bewegt und habe mal rausgefunden, wie viele Stadträte da in der Stadt, aus der ich komme, CDU und gleichzeitig NSDAP-Mitgliedschaften hatten. Also die CDU ist sehr gut geübt im Integrieren von Nazis gewesen damals. Also das, und auch die SPD im Übrigen. Und selbst die SED. Also da muss man immer vorsichtig sein. Also nochmal, ich glaube, wir sollten mal langsam aufhören mit diesem Totschlagsargument und um die Sachen reden. Und die Sachen sind ganz klar. Die Brandmauer ist im Grunde genommen die Antwort auf Parteien, die ihre Basis verlieren, weil sie ihre ideologischen Ausrichtungen verlieren. Ich versuchte das eben so ganz klar zu machen. Also nochmal, ich wünsche nicht eine FDP mit 4%. Ich wünsche aber auch keine SPD mit 12%. Das ist unser Dilemma. Nicht die Brandmauer, sondern deren Rolle. Und deren Rolle muss man eben halt überdenken, wenn der SPD eben halt nur noch für Rentner und rentennahe Jahrgänge zuständig ist und für Bürgergeldempfänger, dann muss sie sich nicht wundern, dass sie ihr Klientel verliert.
So, da sind wir jetzt. Warum winken Sie so ab?
Weil ich das zu flach finde. Also wenn man die Brandmauer abtut als das, was die Altparteien sich überlegen, um ihre an der Macht zu bleiben und so weiter, dann ist das genau das, was die AfD vorwirft und das ist einfach falsch.
Okay, nein,
das
muss man aber sagen. Die Brandmauer von März führt dazu, dass Sie als SPD mit 12% die Leitlinien der Politik bestimmen. Und
was Ihnen möglicherweise nicht gefällt, dass die SPD mitregiert, dafür sind wir aber gewählt worden. Und
Die SPD steht aktuell sogar bei 11%. Also wenn das so weitergeht, dann ist es bald einstellig. Robin Alexander, ja?
Sie sind doch der Rentenexperte, ne? So, es gab doch diesen großen Konflikt zwischen der Union und der SPD über diese Haltelinie.
Genau. Ne?
So, da hat die SPD hat gesagt, wir steigen in ein paar Jahren bei 44% wieder ein. Und die jungen Leute in der Union haben gesagt, nein, das ist zu hoch, wir steigen bei 43 ein. Und wissen Sie, was im Programm der AfD steht? 70%.
Ja, über alles.
So, deshalb ist doch wirklich... Lassen Sie mich den Gedanken... Ist es Populismus, dass ich aus dem Programm zitiere?
Nein, was Populismus der AfD.
Nein, aber die Idee, die Union kommt mit der SPD bei den Reformen nicht weiter. die wird ja weithin geteilt. Das könnte ich auch von erzählen. Aber der Übersprung, mit der AfD kriegen wir super marktwirtschaftliche Reformen, der Beweis steht noch aus.
Das hat er aber nicht gesagt. Ne?
Nein. Nee, aber wenn er sagt, die SPD mauert die Union ein.
Nein, ja, gut, nein, aber Entschuldigung, gibt doch viele politische Analytiker, so wie Sie ja auch, die sagen, im Grunde ist das, also ich habe das, den Begriff babylonische Gefangenschaft habe ich in dem Zusammenhang so oft gelesen. Nein,
aber jetzt machen wir es doch mal konkret.
So.
Für welches Problem der CDU,
ja, nur ganz kurz,
das auch konkret gerungen wird? Wir haben jetzt schon die Rente gehabt. So, wir können auch die Wehrpflicht.
Herr Alexander, ich will nur einmal kurz klären für die Leute, die es möglicherweise nicht verstehen. Ganz kurz, Sie dürfen sofort. Ich will nur sagen, die Idee der babylonischen Gefangenschaft, zu sagen, wir wählen letzte Bundestagswahl, wir wählen eine konservativ-bürgerliche Partei wie die CDU. Die Merz-Partei ist ja, Merz-CDU ist ja nicht die Merkel-CDU. Und wir wählen rechts, wir wählen die AfD. Das ist das, was die Leute offensichtlich wollten. Bekommen tun sie eine eher linksorientierte Regierung. Und das ist sozusagen die babylonische Gefangenschaft, von der viele reden und sagen, das ist das Erpressungspotenzial der SPD gegenüber der CDU.
Jetzt ist es wichtig, präzise zu sprechen.
Das ist doch der Punkt. Also, das war doch ganz präzise.
Die Merz-CDU
präziser geht's nicht.
Hat im Wahlkampf gesagt, niemals mit der AfD. Das war ja keine Überraschung.
Richtig.
So, und jetzt muss man doch gucken, welches konkrete Problem von Friedrich Merz könnte die AfD lösen mit einer Mehrheit. So, wir haben schon gesagt, dass es bei der Rente nicht geht. So, jetzt nehme ich den zweiten Fall, die Wehrpflicht. Die Union hätte gerne eine Wehrpflicht gehabt. Ich finde, mit guten Gründen. Die SPD hat gesagt, wir machen keine Wehrpflicht, wir schalten eine Freiwilligkeit vor. Frau Weidel hatte in ihrer eigenen Fraktion keine Mehrheit für die Wehrpflicht.
Richtig.
Weil Björn Höcke Plakate drucken möchte, keine Jungs für die Ukraine. Jetzt kann ich weitergehen.
Die sie ursprünglich mal wollten.
Ich kann weitergehen, ich kann zu Gaza gehen.
Ja.
In der Union gab es großen Ärger, dass Friedrich Merz irgendwann gesagt hat, keine Waffen mehr für Gaza. Aber das ist auch die AfD-Position. Also Sie können das alles durchgehen. Also die Idee, dass die AfD eine konsequentere CDU wäre, gibt das Programm jedenfalls nicht her. Klar.
Nein,
aber lass uns bitte, ihr redet da ja...
Punkt, die babylonische Gefangenschaft. Wenn es eine Koalition gibt, also dann ist es keine Gefangenschaft, sondern wir haben uns auf einen Koalitionsvertrag geeinigt.
Sie verstehen doch ganz genau, was ich sagen will, und Sie verstehen auch ganz genau, was er sagen will.
Wir können jetzt mal zu konkreten Punkten
kommen. So, bitte. Lass uns einmal über die Rente sprechen.
Nicht die Frage, ob Sie da eine CDU...
Nein, bitte.
Lass uns mal wirklich konkret
für alle kommen.
Ja, ich
Robin Alexander, ja, die Frage. 30. Juni ist der Tag der Tage. Der Tag, an dem Deutschland gerettet werden soll. Der Reformationstag, hätte ich jetzt fast gesagt. Der Reformierungstag, der Reformtag, der was auch immer. Da geht es dann nach vorne. Was ist das für ein Tag? Was wird da alles entschieden?
Der
Eindruck entsteht, da geht es jetzt wirklich um alles.
Also das ist noch die Frage, weil der 30. Juni kam in die Welt, weil ihn ein Mann namens Steffen Bilger ausgeplaudert hat, das ist der parlamentarische Geschäftsführer der Union. Der hat gesagt, am 30. Juni machen wir wieder einen Koalitionsausschuss, dann schnüren wir ein großes Paket. Seitdem haben aber mehrere Leute, unter anderem Lars Klingbeil, gesagt, ich habe es nicht im Kalender. So. Und auch die Ansage, wir machen ein großes...
Was denn jetzt? Also es gibt den Tag gar nicht?
Wahrscheinlich nicht.
Also Lars Klingbeil hat bei uns im Podcast on the record gesagt, bei mir steht er nicht im Kalender. Kann ich ja nur wiederholen. Ich bin ja Journalist. Das ist die Frage des Datums. Und die andere Frage ist, macht man ein großes Reformpaket?
So, also das ist die entscheidende Frage.
Man verschiedene Reformen. Und wenn man heute Friedrich Merz gehört hat bei einem Auftritt in Ostdeutschland, sagt er, man soll besser nicht mit dem Big Bang rechnen. Mhm. Da klang es schon wieder nach Relativieren. Also ich habe den Verdacht, die sind in der Phase eher abzuspecken, das Reformpaket.
Okay, Herr Lauterbach.
Zunächst einmal muss man klar in den Vordergrund stellen, das sind ja riesige Reformen, die jetzt kommen, die tatsächlich die Höhe der Rente, also den Umfang der Krankenversicherung und den Umfang der Pflegeversicherung und auch die Eingliederungshilfe, also was behinderte Menschen bekommen, für viele, viele Jahre bestimmen. Und wenn man sich da drängen lässt, hetzen lässt, nach dem Motto, das muss jetzt zwei Wochen...
Lass den Tag weg, ist egal.
Ja, okay,
was kommt da auf Deutschland zu?
Genau, ich glaube, dass wir tatsächlich nachher ein großes Paket bekommen. dass wir tatsächlich ein großes Paket bekommen. Und dann wird es eine Riesendebatte geben, weil das ist ein Paket. Wir haben ja das Problem, das stimmt ja, dass unsere Sozialbeiträge bis 2040, wenn wir nichts ändern, auf 50% Beitragssatzpunkt zulaufen.
Unfassbar.
Das kann niemand wollen. Das wollen auch wir nicht, Herr Raffelchen. Auch wir sind...
Da bin ich mir nicht so ganz sicher bei Ihnen, weil Sie tun ja alles dafür,
ich kann Ihnen sagen, das wollen auch wir nicht. Das ist einfach für die Wirtschaft Gift. Und daher brauchen wir ein großes Paket. Das muss aber auch gerecht sein. Und was gerecht bedeutet, darüber können wir gleich reden.
Genau,
aber das Paket wird kommen.
Lass uns das bitte einmal diskutieren, Herr Raffelchen. Rente. Was ist das Problem bei der Rente? Riesiges Thema. Wir geben zwischen 130, 140 Milliarden aus dem Bundeshaushalt mittlerweile rein in die Rente. Ist eine der jedes Jahr, ist eine gigantische Position. Ja. Ja. Was ist zu tun bei der Rente in Ihren Augen, um das Ding noch zu drehen?
Das Problem ist, dass ich die Befürchtung habe, dass das, was kommt, immer zu spät kommt. Also wenn wir die Gerüchteküche mal um die Kommission nehmen, die da vorschlägt, die Rente mit 70, kann ja sein, aber dann machen wir 68 bis 2040, 69 bis 2050 und 2060 sind wir dann fein raus. Mhm. So, ist das dann, sagen wir mal, gerecht? Und da würde ich jetzt sagen, Herr Lauterbach benutzt dieses Wort sehr oft, ich selten. Aber eins kann ich Ihnen sagen, verursachergerecht wäre das nicht. Denn der Punkt ist ja der, wir hatten das vorhin bei der Einladung, da haben Sie gesagt, die Rentner, die heute Rentner sind, haben als Erwerbstätige damals von denen, die Sie finanziert haben, erwartet, dass sie für jedes Jahr Rentenbezug seit 4,5 Jahre arbeiten. Sie selbst arbeiten für jedes Jahr Rentenbezug seit nur 2 Jahre. So, ist das gerecht? Da kann ich Ihnen als Statistiker sagen, ich habe keine Ahnung, ob es gerecht ist. Ich kann Ihnen aber sagen, gleich ist es nicht. Denn wenn man Gleichheit anstreben würde, dann hätten wir... Und das haben wir beide auch schon damals so beschlossen. Er hat es bloß vergessen.
Wann war das?
Das war 2003 in der Rührup-Kommission. Da saßen wir
beide. Da haben Sie beide zusammengesessen, weil schon klar war, wir brauchen eine weitere Säule.
Sonst geht das schief. Das Zugangsalter wollten wir erhöhen. Wir haben damals nicht den Mumm gehabt, dass wir in skandinavischen System auf die Lebenserwartung wirklich zu verknüpfen.
Ist das Ihre? Sind Sie beide das damals?
Sondern wir haben damals ganz. Oh ja, da waren wir ein bisschen jünger. Aber wir haben damals gesagt, und das hat ja Müntefering nachher umgesetzt. Wir haben 4 Jahre Lebenserwartung zusätzlich damals nach den Sterbetafeln, 2 Jahre dann bitte schön zusätzliche Lebenserwartung in Rente und 2 Jahre in Erwerbstätigenzeit. So war unser Kompromiss damals. Waren wir allerdings, Axel Börsch-Suppan und ich, das weißt du ganz genau, waren bei 68 schon damals, die Mehrheit bei 67. Aber das war natürlich nicht das Ende. Wir wollten, dass die Lebenserwartung tatsächlich zum bestimmten Faktor des Rentenzugangsalters wäre und hätten wir uns damals durchgesetzt. Wären wir heute schon bei 69 und würden 2030 bei 70 sein. Und das wäre auch gerecht insofern, als dass dann ja die geburtenstarken Jahrgänge mindestens noch 5 Jahre einbezogen werden in die entsprechende Lösung des Problems, dass diese geburtenstarken Jahrgänge selber darstellen.
Ja.
Denn sie sind ja nicht nur die, die glauben, sie haben ein Problem, die haben ja gar keins. Wir sind das Problem. Und wir sind die Verursacher des Problems.
Weil
und
wir keine Kinder bekommen haben.
Genau. Wir sind die, die zu wenig Kinder in die Welt gesetzt haben. Und deshalb wäre verursachergerecht die Anbindung des Rentenzugangsalters ganz schnell auf die 70 und gleichzeitig die Verminderung des Rentenniveaus auf das, was wir beide damals beschlossen haben,
nämlich
auf die 42%. Das war die Haltelinie, die wir gesetzt haben, damit die Beiträge für die jungen Menschen konstant bleiben. Auch das ist die verursachergerechte Lösung der Agenda 2010 gewesen. Wir waren beide in einer sozialdemokratischen Kommission und haben beide für das
selbe... Ihre Frau in der FDP ist, wie wir ja gerade gelernt haben.
Naja, die war damals
Spaß.
Aber lassen wir die Frau mal jetzt langsam außen vor der Tür. Aber das war das, was wir beschlossen haben. Er hat dann in den Jahren mit Merkel diese Haltelinie, nämlich die Haltelinie des Beitrages, die Beitragsprimat, dieses Defined Contribution, dieses System hat er torpediert mit Frau Merkel.
Sie meinen den Nachhaltigkeitsfaktor?
Den Nachhaltigkeitsfaktor. Wir sind die, die für den Nachhaltigkeitsfaktor eingetreten sind. Und dieser Nachhaltigkeitsfaktor wurde von einer ununterbrochenen Serie von Arbeitsministern, beginnend mit Scholz, mit Frau Nahles, mit Herrn Heil und das Unheil kommt jetzt mit Frau Baas auch noch daher, letztlich torpediert. Das war Generationengerechtigkeit hoch minus eins. Nämlich exakt das Gegenteil dessen, was wir in der Agenda 2010 damals wollten. Und die war wirklich die vernünftige Reform.
Ganz kurz, Sie dürfen sofort, wenn nur kurzes Gedankenspiel. Wir hätten das damals so gemacht. Und wir erinnern uns ja alle, wir sind ja alle hier in dem Alter, dass wir uns erinnern, dass Norbert Blüm schon, wann war das, in den Ende der 80er, ja. 86 glaube ich, plakatiert hat, die Rente ist sicher, weil es ja offenkundig damals schon dieses ungute Gefühl gab, sie ist vielleicht doch nicht so sicher.
Das wussten wir doch alle.
Und ich habe hier mal riesen Ärger gekriegt mit Norbert Blüm, weil er mich war wahnsinnig sauer, er konnte unfassbar wütend werden darüber, weil ich das in Zweifel gezogen habe. Ich mochte den sehr, weil er so dafür gekämpft hat und gebrannt hat. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich habe ihn erwischt. Ja. Er hatte nämlich selber in Wahrheit die Erkenntnis, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Warum haben wir das dann anders gemacht, Herr Lauterbach? Wenn Ihnen beiden doch, sitzen zwar hervorragende Statistiker, Mathematiker, die das ganz genau verstehen. Warum haben wir dann diese Linie verlassen, um Wahlen zu gewinnen?
Nein, nein, nicht um Wahlen zu gewinnen. Also das, nicht alles, was in der Politik läuft, läuft platt, das sind Wahlgeschenke oder so. Sondern das hatte schon also eine Gerechtigkeitsüberlegung. Zunächst einmal, was wir damals beschlossen haben, das war im Großen und Ganzen damals auch richtig. Wir hätten die Riester-Rente sogar obligatorisch machen müssen. Und wir hätten die Riester-Rente also so ähnlich machen sollen wie in Schweden, hätten wir immer weitergekommen. Aber, und ich will auch nur einen Punkt sagen, nur als Randbemerkung, weil ich eben von Ihrer Frau, das war eine sehr nette Kollegin im Bundestag, damit wir uns nicht falsch verstehen. Also muss ich einmal gesagt haben, das darf hier nicht stehen bleiben.
Einmal der miese Ausfall.
Ja, das nächste Mal kommt dann
will ich hier wirklich mal, also, aber jetzt zum Punkt zurück. Tatsächlich ist es auch heute noch so, dass die Leute, also dass ein Teil der Leute tatsächlich 4 bis 5 Jahre arbeitet und einzahlt, um ein Rentenjahr zu bekommen. Nämlich die Einkommensschwächeren. Die fangen mit 16, 17, 18 an, arbeiten bis 65 und leben dann lumpige 10 Jahre in Rente. Das heißt, die zahlen immer noch 4 Jahre für ein Rentenjahr. Und die zahlen daher netto mehr ein, als sie je rausbekommen. Wir, die Akademiker, fangen an mit 30. Wir zahlen dann vielleicht 30 Jahre ein und bekommen dann aber 20 Jahre Rente oder 25 Jahre Rente. Somit das gesamte System ist ungerecht. Das System wirkt für Gutverdiener und Beamte, weil wir zahlen nicht so lange ein, bekommen aber lange Rente. Und die Ärmeren, die zahlen lange ein und wenn sie nicht durchhalten, dann sterben sie.
Okay.
20% sterben, bevor sie irgendeine Rente bekommen.
Punkt gemacht, Herr Lauterbach.
Das ist der wichtige Punkt.
Und darum haben wir es verändert. Herr Alexander, weil er sich jetzt hier gerade als Robin Hood der Rente aufspielt, eine kurze Frage. Wenn es diese schlimme, fürchterliche Ungerechtigkeit gibt und das ganze System dringend vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss und das alles so nicht weitergeht, weil Geringverdiener leider Gottes früher sterben als andere, da muss man sagen, war doch das, was an Rententhemen drin war im Koalitionsvertrag, verdammt unambitioniert. Wenn man das doch alles
verdammt
weiß.
Verdammt unambitioniert wäre noch gut.
Also, das war falsch, richtig.
Genau.
Ja.
Also, und das ist auch so interessant. Man dachte eigentlich, die Reformen in dieser Legislaturperiode, wenn sie denn kommen, sind bei Gesundheit, bei Pflege, bei Steuern. Und Rente wird aufgeschoben. Weil es gab das Wahlgeschenk der Mütterrente.
Rente für die CSU.
In die falsche Richtung, CSU eingetütet.
20 Milliarden
dann
in 4 Jahren.
Die beschriebene Idee der Haltelinie, ein Punkt für die SPD. Und die CDU hatte diese Aktivrente sich ausgedacht. Ja. Und man dachte, das macht man und dann in 4 Jahren ruft man bei ihm an. Und dann so. Und nur dieser Rentenaufstand der jungen Rebellen in der Union, die Haltelinie in Frage gestellt haben, die ihre Erwachsenen in den Koalitionsverhandlungen schon zugestanden hatte, die hat dazu geführt, dass überhaupt diese Kommission eingesetzt wurde, die jetzt den großen Aufschlag plant. Aber es kann auch eine List der Geschichte sein. Weil wir haben ja gerade gehört, dieses immer weiter Aufschieben ist keine gute Idee. Also, dass sich jetzt eine Kommission Gedanken macht, ist ja noch nicht falsch. Es kann ja gut, könnte ja gut ausgehen.
Ja gut, aber es ist auch, Entschuldigung, noch mal ganz kurz, weil wir dann immer sagen, ja, nee, da geht's nicht um Wahlgeschenke und da gibt's einen ernsten Hintergrund und wir wollen hier tiefe Ungerechtigkeiten beseitigen. Ich meine, wo stünden wir denn heute, wenn wir das damals so gemacht hätten, wie Sie es vorgeschlagen haben? Wäre das System dann heute fit für die Zukunft?
Ja, absolut. Der Punkt ist, die Agenda 2010 hat im Grunde genommen mit der Erhöhung des gesetzlichen Rentenzugangsalters schon mal eine Menge gemacht. Müntefering war da sehr mutig. Mhm. Das war ja auch schon die große Koalition im Nachgang.
Und er hat es auch durchgehalten.
Und der Nachhaltigkeitsfaktor war, wenn man es genau nimmt, die größte Rentenkürzung, die wir in der deutschen Geschichte jemals durchgezogen haben. So, dann
Was sagte der Nachhaltigkeitsfaktor genau?
Der Nachhaltigkeitsfaktor macht, dass die Beitragszahler mit gleichem Beitragssatz durchs Leben gehen. also gleich behandelt werden, und dass die demografische Last sukzessive auf dem Rücken derjenigen liegt, die für das Problem selber verantwortlich sind, die der Verursacher sind.
Also
wir
Boomer.
Hätten die Babyboomer im Grunde genommen mit einem sinkenden Rentenniveau in die Rente geschickt. Und wir hätten dann natürlich aufstocken müssen, da hat er völlig recht, die Niedrigrenten, die müssen wir aufstocken. Wir brauchen natürlich den Sozialausgleich da, völlig klar. Aber das war natürlich auch beschlossene Sache. Und gleichzeitig hätten wir parallel eine private ersetzende oder betrieblich ersetzende Altersvorsorge, die meisten von uns waren eher für betrieblich ersetzende Altersvorsorge damals, flankierend einbringen müssen, um die Kapitaldeckung reinzubringen, so wie in den skandinavischen Systemen das
was
gemacht wurde.
Was die vor 20, 30 Jahren gemacht haben?
Genau.
Und die Früchte haben
das gemacht.
So, das heißt,
nein, es sind unterschiedliche Länder, die das unterschiedlichen Jahren gemacht haben.
Schweden, was haben die gemacht? Weil Sie sagen, die haben auf Kapitalerträge gesetzt. Was haben die gemacht?
Nun, die haben gesagt, die Umlage ist ja schön und gut für eine Basisversorgung. Und genau das ist sie bei uns ja auch. Der Merz wurde ja angegangen, ich war von Ihrer Partei, weil er gesagt hätte, die Rente in Zukunft wird nur eine Basisversorgung sein. Wir kriegen seit mehr als einem Jahrzehnt Rentenbescheide. Auf den Rentenbescheiden steht das drauf. Offensichtlich können in Ihrer Partei und in manchen anderen die Leute nicht lesen. Denn wenn sie den Rentenbescheid lesen würden, dann steht das, was Herr Merz sagt, da genau drin. Aber die Basisversorgung durch die Umlage, das war das skandinavische Konzept. Und dann supplementiert über kapitalgedeckte Systeme. In Dänemark haben wir die ATP-Pensionen. In Schweden.
Was heißt das? Die Dänen sind ja hoch auf
allgemeine Zuschlags, also allgemeine Zuschlagspensionen, die arbeitsmarktrelativiert sind, so wie bei uns auch Lebensleistungsprinzip relativiert sind, aber kapitalgedeckt in der Refinanzierungsstruktur. Das heißt, da sind Aktienportfolios drin, so wie in skandinavischen Systemen. So
Pensionsfonds auf gut
Deutsch. Also wirklich, ja, es sind ganz, ganz große Fonds, den norwegischen Generationenfonds, da sind 70% Aktien minimal drin. Wenn Sie das schwedische Sofa-Modell war ja bei einer Ampel so ein bisschen angedacht.
Genau.
Auch da sind massiv Aktienanteile drin.
Das heißt, und die damit profitieren heute davon, dass Sie das vor 30 Jahren, fast 30 Jahren, gemacht haben. Ja. Das heißt aber mit anderen Worten, Entschuldigung, ist ja wichtig, das zu verstehen. Wenn wir das heute anfangen, zu spät.
Ja. Für unsere Generation.
Ja.
Für die Jungen ist es nie zu spät. Denn die haben genügend Zeit.
Ist schon klar.
Aber die Restlaufzeit der Babyboomer, wie meine Restlaufzeit oder die von der Kollegin Lauterbach, die ist nun mal nicht sehr lang. Und ein Kapitaldeckungsverfahren, ausgereift, braucht 30 Jahre. So, in skandinavischen Systemen waren Sie, wenn Sie für Kapitaldeckung waren, was ganz anderes als in Deutschland. Also in Deutschland, Sie müssen bedenken, seit 2003 kriegen wir ja Morddrohungen und Briefe ohne Ende und tun nichts dagegen. Das macht die Frau Strack-Zimmermann dann. Aber wir haben damals gesagt, macht mehr Kapitaldeckung rein, egal ob BAV oder sonst irgendwas. Und in Deutschland war man, wenn man für Kapitaldeckung war, bestochener der Versicherungswirtschaft. Kann ich Ihnen einige Zettel dazu geben. In Skandinavien waren Sie gestandener Sozialdemokrat, denn das war die Sozialdemokratie, die es in Schweden gemacht hat. Die Sozialdemokratie, die es in
Dänemark
gemacht hat.
In Dänemark. Und Alexander war es ja jetzt auch die Sozialdemokratie.
Da waren wir ja auch einer Meinung. Da waren wir ja so einer, ich war ja sogar für obligatorische Riester-Rente. Das Problem ist, wir haben damals die Chance verpasst. Also in den 10er Jahren bis 15 so, hat tatsächlich dieser schwedische Fonds eine jährliche Rendite von fast 10% pro Jahr gehabt.
Das der norwegische hat eine von 15.
Ja. Wir hätten das auch haben können. Wenn wir das damals gemacht hätten, wären wir heute nicht komplett raus, aber stünden wir wesentlich besser da. Das ist aber, jetzt müssen wir schauen, was ist jetzt möglich? Und ich warne davor, also einfach schlicht und ergreifend das Rentenalter für alle hochzusetzen. Weil wenn ich für 3 Jahre das Rentenalter hochsetze, dann nehme ich denjenigen, die nur bis 75 leben, den nehme ich 30-40% der Rente weg. Auf einen Schlag. Das sind übrigens oft Leute in den neuen Bundesländern. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Dort steigt die Lebenserwartung überhaupt nicht, sondern ist dort niedrig und hängt. Und wenn ich jetzt sage, ich mache 3 Jahre mehr für alle, dann mache ich ein Problem, was ich jetzt schon habe, größer. Wenn ich 3 Jahre länger arbeite, bin aber erwarte meinetwegen 20 Rentenjahre, dann verliere ich 15%.
Sie blinden doch jetzt, Herr Lauterbach, exakt wieder dorthin, wo Sie Ihre Klientel vermuten.
Nee, es geht mir gar nicht um die Klientel, sondern es geht mir um Gerechtigkeit.
Was ist daran gerecht? Darf ich Sie mal fragen?
Gerne.
Wenn Sie sagen, gerne. Da ist jetzt jemand, der fängt mit 15, 16 an Ausbildung und dann zur Arbeit. Darum geht's Ihnen. Sagen, das muss man machen nach Beitragsjahren sozusagen, ja? Und nicht für alle gleich. Und Akademiker, haben Sie vorhin gesagt, der mit 30 dann anfängt zu arbeiten, der zahlt ja viel später ein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Akademiker, aber Sie haben, weil ich nie das Geld und die Gelegenheit hatte, ausführlich zu studieren. Aber ich finde es wichtig, dass es diese Leute gibt. Und ich habe einen riesen Respekt vor einem Arzt, der ein jahrelanges Studium durchzieht, oder vor einem Physiker, vor echter Exzellenz, die dieses Land so weit vorangebracht hat. Ich kenne Ärzte, die haben studiert und nebenbei gehen sie kellnern und arbeiten hart.
Das überhaupt nicht.
Ja, aber was ist das für eine Respektlosigkeit vor einem seriös durchgezogenen Studium?
Nein,
das verstehe ich
habe
nicht.
Keine Respektlosigkeit, sondern...
Ja, aber das ist es. Sie müssen anders behandelt werden als jemand, der mit 16 anfängt, seine Ausbildung zu machen.
Nicht anders
behandelt. Sagen Sie.
Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur,
doch Sie sagen, die dürfen wir nicht alle gleich behandeln.
Nadine, wenn ich jetzt meinetwegen 30 Jahre einzahle oder 20 Jahre einzahle, 25 Jahre einzahle, da kann ich nicht so viel Geld verlangen, als wenn jemand 45 Jahre eingezahlt hat.
Entschuldigung, der verdient damit 30 deutlich mehr, der zahlt dann auch deutlich mehr ein.
Das kriegt er ja auch aus. Und damit hat sich das gehabt. Wir haben ein Lebensleistungsprinzip.
Ja,
und die Lebensleistung bestimmt, was man bekommt. Und daran will ich auch nichts ändern. Ich will aber noch mal ganz kurz
Die Frage wollen Sie komplett ausholen.
Aber ich will noch mal kurz auf die Frage der Kapitaldeckung von damals. Damals waren wir eben nicht einer Meinung. Also die kollektive Kapitaldeckung, die bei allen Sozialdemokraten immer im Vordergrund steht, die kollektive Kapitaldeckung ist ja eine Kapitaldeckung, die im Grunde genommen in Staatshand passiert. So, in Deutschland eine Kapitaldeckung in Staatshand. Also sorry, dass ich da vielleicht dem Kollegen zu nahe trete. Aber einem Politiker Geld in die Hand zu geben, damit er darauf aufpasst, ist so ähnlich, als ob Sie Ihrem Hund zwei Knochen hinschmeißen und ihm sagen, einer ist für morgen. Der Schutz eines Kapitalstocks in Staatshand kann ich nur garantieren durch zwei Dinge, und die haben wir im skandinavischen System. Erstens, indem ich wie in Norwegen sowieso immer Überschüsse mache, dann habe ich keine Begehrlichkeit auf den Fonds. Oder ich habe das in Schweden als individualisierte Kontoführung, die im Prinzip natürlich jederzeit den Einblick in seinen Stand gibt. So, okay. Diese beiden Dinge schützen. Was haben wir in Deutschland? Wir haben Rücklagen gehabt, Kapitalstock für die Postbeamten, ist Abwrackprämie 2008 für Merkel gewesen. Wir haben Versorgungsfonds für die Beamten. In Schleswig-Holstein hat Günther das ganze Zeug jetzt gerade in seinen Landeshaushalt wieder integriert. Das heißt, ein Fonds wird sofort aufgelöst, sobald Begehrlichkeiten da irgendwie stattfinden. Und da waren wir eben halt absolut nicht einer Meinung. Ich wollte immer die individualisierte Form der Kapitalgebung.
Okay, verstanden. Ich würde gerne Robin Alexander an dem Punkt fangen. Alexander, warum ist das so schwer? Warum, wenn ich Dänemark ist jetzt mehrfach gefallen als Beispiel, da hat man sich parteiübergreifend geeinigt und hat gesagt, wir machen das mit 70. Da gab es wütende Proteste. Und ich bin mir sicher, da haben Leute auch entsprechende Drohungen bekommen und so weiter. Man hat es gemacht. Interessanterweise sogar noch begründet, teilweise mit der Hilfe für die Ukraine. Das wäre etwas, könntest du hier politisch niemals verkaufen. Wäre absolut unmöglich. Die Dänen haben das so gemacht, weil sie sozusagen ein Einsehen ins Argument hatten. Warum geht das hier nicht?
Also ob die Dänen politisch cleverer sind als wir, das weiß ich nicht. So viele Dänen kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Bei uns ist ja das Tragische, dass die Erkenntnis im Prinzip da ist. Also Sie haben ja auch den Politikern vor 20 Jahren vorgetragen. Das ist ja jetzt nicht Geheimwissen. Aber man hat immer wieder gehabt, dass eine Partei davon abgegangen ist. Also beispielsweise schon Kohl und Schäuble haben ja mit so einem Nachhaltigkeitsfaktor, der hieß damals noch anders, operiert. Dann kam Oskar Lafontaine, machte eine populistische Kampagne, wurde wieder alles eingesammelt. Genau. Dann hat Gerd Schröder es eingesehen, es wieder eingeführt. Dann hat aber auch die Union in den Merkel-Jahren mit der Haltelinie operiert. Also sozusagen die Schuld ist im Parteiensystem ziemlich gleich verteilt.
Na, nur eine Ausnahme. Und das war tatsächlich Schröder. Da muss man ihm wirklich, egal wie man zusteht, der mutigste Reformkanzler war tatsächlich er. Und zwar nicht bei der Rente, sondern auch bei Steuern und bei Arbeitsmarkt.
Ja, da gibt es keinen Dissens.
So, und jetzt ist die Frage, irgendwann muss man, aber früher hätte man gesagt, jetzt regiert eine große Koalition, die können auch eine Lösung bringen. So, und es ist ja, also Sie heben auf die Generationengerechtigkeit ab, Sie heben eher auf innerhalb der Generationengerechtigkeit ab. Es ist ja naheliegend, dass die einen Kompromiss versuchen.
Das kriegen wir auch nachher hin. Wir werden zum Schluss ankommen.
Aber nicht am 30. Juni.
Weiß ich nicht. Aber wir kriegen auf jeden Fall, ich glaube, also zunächst einmal, ich glaube, dass wir einen Kompromiss hinbekommen. Und ich glaube, dass wir nachher ein Gesamtpaket haben über Pflege, Gesundheit, Rente zusammen. Und dass jetzt so intensiv gestritten wird, das finde ich noch nicht mal so schlecht.
Wissen Sie, was ich nicht verstehe in der politischen Kommunikation? Gerne. Wir hatten, habe ich Sie, Monika Schnitzer, die mal darauf hingewiesen hat, wie der Mechanismus eigentlich sein könnte. Und hat gesagt, sozusagen pro Jahr höherer Lebenserwartung, 8 Monate länger arbeiten. Das ist die Idee. Jetzt steigt die Lebenserwartung, glaube ich, im Schnitt ungefähr alle 10 Jahre um 1 Jahr. Das heißt, alle 10 Jahre 8 Monate länger. In dieser Rechnung, das ist sehr interessant, würde das bedeuten, ab 2050, das ist jetzt noch ein bisschen hin, gäbe es eine Rente mit 68. Ab 2070 noch deutlich weiterhin eine Rente mit 69 und ab 2090 eine Rente mit 70. 2090. Das heißt, die, die sich jetzt gerade wahnsinnig darüber echauffieren, die betrifft das dann in der Rechnung gar nicht.
Das stimmt.
Übrigens, ist das eine Rechnung, die so aufgehen könnte?
Ja, aber die Rechnung ist natürlich von Frau Schnitzer eine Rechnung, die prospektiv läuft. Tatsache ist ja, dass wir eine degressive Zunahme der Lebenserwartung haben. Er sagte gerade, in manchen Regionen ja auch gar keine. Aber die Zunahme ist nicht mehr stark wachsend. Degression hat dazu geführt, dass wir die wichtigsten Jahre...
Das heißt,
Jahre,
Lebenserwartung steigt nicht linear einfach
nicht
immer
linear,
weiter.
Nicht linear, sondern es ist so ein Bogen. So.
Ja, okay.
Und das Wichtigste ist, wo haben wir stark gewonnen in der Lebenserwartung. Eben okay. Nicht jetzt in den nächsten Jahrzehnten, sondern in den letzten 30 Jahren. Mhm. Und deshalb hätten wir den Lebenserwartungsfaktor die letzten Jahre instand halten müssen.
Aber dann hätten wir
jetzt schon die Lösung für das, was Sie adressierte, nämlich die Beteiligung der geburtenstarken Jahrgänge an Ihrem eigenen Problem.
Aber das hätten wir machen können. Die Lebenserwartung ist stark gestiegen, sie wird jetzt langsam steigen. Aber ich kann nicht hingehen und sage, nur weil jetzt seine Lebenserwartung stark steigt und meine steigt nicht, muss ich für ihn bezahlen. Wir haben in den Einkommensgruppen, die schwach sind, und in den Bereichen, wo die Leute wenig verdienen, haben wir eben keine Steigerung der Lebenserwartung.
Sie kommen immer wieder mit dem, was Herr Alexander sagte. Immer wieder die Verteilung innerhalb. Die Rentenversicherung will nicht verteilen. Die Rentenversicherung will überhaupt nicht unter einkommensschwachen und einkommensstarken Schichten verteilen.
Das tut sie doch
die Rentenversicherung friert eine relative Einkommensposition ein. Das ist das Lebensleistungsprinzip. Und deshalb muss man diejenigen, die damit dann nicht auskommen, bitte schön nicht über die Rente, sondern über die steuerfinanzierten Grundsicherungsmechanismen
abfangen.
Und nicht über Beitragszahlen.
Ich würde gerne die letzten Minuten noch mal dafür nutzen, um Sie alle drei oder insbesondere die beiden Experten sozusagen zu fragen, was sagen wir eigentlich einer jungen Generation, die unfassbar frustriert ist mittlerweile, die sich in Scharen abwendet von Politik. Wir verlieren jedes Jahr 300.000, 400.000 top ausgebildete junge Leute, die wir hier dringend bräuchten. Die gehen in die Schweiz, die gehen in die USA. Die sagen, da zahle ich deutlich weniger Abgaben, da zahle ich deutlich weniger Steuern. Die verlassen dieses Land. Die sind frustriert, die sind durch mit diesem System und mit dieser Politik. Ich finde, das muss man nicht so sehen, aber die sehen es ganz offensichtlich so. Und die haben das Gefühl, wir sagen denen jetzt, pass mal auf, ihr arbeitet bitte alle deutlich mehr. Dann kommt der Kanzler und sagt, Arbeit ist hier nicht irgendwie die gelegentliche Unterbrechung von Tagesfreizeit. Dann sagen wir denen, bitte zum Wehrdienst hätten wir euch auch gerne, das Vaterland zu verteidigen für den Fall, dass Putin kommt. Ihr solltet bitte Kinder kriegen und dann solltet ihr bitte dafür sorgen, dass diese Kinder auch vernünftig ausgebildet werden, weil die brauchen wir, Stichwort KI und so weiter. Und was wir verschweigen ist, dass wir unsererseits zu nichts bereit sind. Wir sind noch nicht mal bereit, eine Rente mit 63 aufzugeben. Wir sind noch nicht mal bereit, auf einen Tankrabatt zu verzichten, weil wir in den großen Autos sitzen, die sich gar nicht leisten können. Und so weiter. Ich könnte die Liste endlos fortführen. Was sagen wir denen eigentlich? Wie halten wir die bei der Stange? Wie erklären wir denen, dass wir immer nur ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort, aber das große Rad trauen wir uns offensichtlich nicht ran.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich wir hier auch wesentlich mehr machen müssen. Das werde ich ja nicht müde zu betonen, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen sollten für Bildung. Unser Bildungssystem ist unterfinanziert. Wir sollten beispielsweise auch mehr Leuten...
Das erzählen wir uns seit 20 Jahren, Herr Lauterbach.
Ja, aber ich kämpfe ja auch
diese
dafür.
Kinder,
ich
diese Jugendlichen, das ja nicht diese nur, Studenten.
Sondern ich bin ja dafür auch im Bundestag.
Also ganz kurz.
Erzähl das nicht einfach.
Die erleben, dass wir Billionen für Rüstung in die Hand nehmen und in der Schule blättert der Putz von der Decke.
Ja.
Das ist das, was die erleben. Und im Bildungsranking stehen wir mittlerweile hinter Rumänien und der Slowakei.
Aber
nichts gegen Rumänien und die Slowakei.
Aber bin ich derjenige, der das abstartet? Ich sage das doch genauso. Und ich habe da ja, ich
aber da musst du doch immer mal sagen, wie man es macht.
Ja, also es kommen ja auch stetig Vorschläge.
Ja, Vorschläge.
Wir machen ständig Vorschläge. Aber in der Bildungspolitik haben wir in dieser Legislaturperiode aus meiner Sicht bisher viel zu wenig unternommen. Und Bildung, Forschung, also das müsste eine ganz andere Bedeutung haben. Daran hängt die nächste Generation, deren Möglichkeiten. Und wir fallen zurück im Vergleich zu China, wir fahren zurück im Vergleich zur Schweiz, wir fahren zurück im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Da müssen wir mehr machen. Daher finde ich es auch falsch, dass wir sagen, also was weiß ich, der Tankrabatt soll bezahlt werden, fürs BAföG ist kein Geld da. Das ist falsch.
Haben wir gerade in dieser Woche, kam das gerade wieder?
Das ist falsch. Somit
wir brechen Versprechen. Und was wir machen ist, wir kämpfen hier die ganze Zeit und erhalten Boomer-Wohlstand.
Ja, Boomer,
ich spitze jetzt mal bewusst zu, aus der Sicht der jungen Leute.
Boomer-Hetze ist nicht richtig.
Nicht aber, Hetze, keine Hetze, ja, bin selber
gut,
Teil
aber,
davon.
Nee, aber alles
und viele aus meiner Generation trotzdem, sehen das genauso.
Wir machen viel zu wenig für die junge Generation. Bei Bildung, bei Schule, Möglichkeiten. Von daher, da sind wir auch, glaube ich, zusammen. Da müssen wir Möglichkeiten. Und daher bin ich übrigens auch diesbezüglich für eine Aktienrente, weil die jungen Leute würden davon noch stark profitieren, die brauchen es.
Herr Raffelsch, nochmal ganz kurz Sie. Was sagen Sie einer jungen Generation? Was sagen Sie denen?
Also nochmal, ich erlebe das jeden Tag. Wenn ich in Freiburg
aber liege ich falsch mit meinem Befund?
Ja? Um 7 Uhr morgens, der ICE nach Basel, der ist vollgepackt mit Leuten, die ich hier brauche und nicht drüben. Wir erleben diesen
Kündigung. Also in Freiburg leben, ne?
Wir haben ein Akzeptanzproblem mit den Generationen. Verträgen bei den jungen Menschen. Ja. Das ist doch ganz klar. Das ist das, was Sie sagten. Ja, ja. Die wollen das nicht so. Die können das auch nicht so. Was wir machen müssen, ist Glaubwürdigkeit und Akzeptanz wiederherzustellen. Und das können wir nur, dass das Gegenteil von dem machen, was Herr Lauterbach die ganze Zeit tut. Denn wir brauchen den konstanten Beitragssatz in der Rente. Fertig. Wenn dann zu wenig da sind, die zahlen, dann müssen diejenigen, die so viele sind, mit dem auskommen. Sie zahlen den gleichen Beitragssatz, wie wir es getan haben. Wir müssen den jungen Menschen in der Gesundheit den gleichen Beitragssatz garantieren, wie das, was wir gemacht haben. Dadurch können wir dann nicht alles medizinisch Notwendige für alle Menschen finanzieren. Das geht nun mal nicht. Also müssen wir selber ran. Und wir können auch bei der Pflege leider nicht alles für uns schultern, denn da ist die Luft raus. So. Okay. Und da müssen wir auch den Beitragssatz einfrieren. Das war ja die Idee, die wir damals in der Rürup-Kommission hatten. Beiträge einfrieren und Leistungen nach Maßgabe des demografischen Prozesses abfahren. Und das möglichst mit einer langen Ankündigung, dass sich Menschen darauf einstellen können.
Okay.
Das war die Idee.
Gut, also auch wenn der Termin bei Klingbeil nicht im Kalender steht, wir warten jetzt auf den 30. Juni, der Tag, an dem Deutschland gerettet wird. Bedanke mich sehr, es war eine gute Diskussion. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.